Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen, liebe Geschwister in Aalen, auch alle Geschwister im Online-Meeting und natürlich auch hier in Adelberg alle Geschwister. Ich möchte zunächst uns den Text vorlesen, den wir heute betrachten wollen, nämlich aus Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herzukamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn und führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr ergeben seid, denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Oden und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl ertasten und finden mögen, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung der Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Bevor wir nun die Verse einzeln betrachten, möchte ich einen ganz kurzen Überblick geben. Der Apostel Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Und da hat er alle die Orte und die Gläubigen besucht, welche durch sein Wort bei der ersten Missionsreise durch das Wort Gottes zum rettenden, lebendigen Glauben kamen. Er wollte diese Geschwister wieder sehen, für die er, das wissen wir auch aus seinen Briefen, für die er immer gebetet hat und die er einfach wieder sehen wollte, und er wollte sie auch im Glauben befestigen. Dann wollte er weiter das Evangelium weiter ausbreiten in der Provinz, der römischen Provinz Asia, Richtung Meer Norden. Aber dann hatte er in einer Nacht ein Gesicht. Und zwar sah er einen Mann mit mazedonischer Tracht bekleidet, der zu ihm sagte, komm herüber und hilf uns. Und Paulus wusste sofort, dass dies ein Auftrag des Herrn, dass dies ein Auftrag Gottes war. Und sofort änderte er seine Pläne und machte sich auf, ging hinunter Richtung Mittelmeer nach Troas, von Troas, und da sieht man auch, wie Gott dann die Bedingungen schafft, fanden sie sofort ein Schiff, das in Richtung Mazedonien unterwegs war. Und sie kamen dann in Mazedonien an, in Neapolis, das ist der Hafen von Philippi, und Paulus predigte dort das Wort Gottes. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, unter schweren Umständen, unter schweren Entbehrungen, musste viel leiden darunter, aber Paulus hat diesen Dienst, weil er wusste, er ist von Gott, trotz all diesen Schwierigkeiten und Hindernissen ausgeführt. Und dann zog er weiter nach Thessalonich. Auch dort verkündigte er das Wort Gottes und auch dort kamen Menschen wie in Philippi durch das Wort Gottes zum Glauben. Und was wir auch immer wieder sehen können, das erleben wir heute sicher auch, wenn wir das Evangelium von der Gnade Gottes verkündigen, dass dann die Gnade wirksam wird. Aber in gleichem Maße oder im Gegenzug wird auch der Widersacher aktiv. Denn er setzt alle Mittel und alle Macht daran, Menschen, die in seinem Machtbereich gefesselt, gefangen sind, alle Macht daran, dass sie nicht seinem Machtbereich entrissen werden können. Und dort, sowohl in Philippi als auch in Thessalonich, benutzte der Widersacher die Judaisten. Das waren Gesetzesfanatiker, muss man schon sagen. Und ihr Hass war sogar so groß, dass sie Paulus weiter verfolgten, als er weiterzog nach Beröa. Die Juden dort in Beröa, die waren besser, die hörten das Wort Gottes und prüften es nach an der Schrift. Aber diese hasserfüllten Juden kamen sogar nach Beröa herüber und sie verfolgten Paulus. Und die Situation war sehr ernst. Das sehen wir auch dran, dass Paulus dann floh von dort und ortskundige Brüder von dort haben ihn sogar dann begleitet bis nach Athen. Er musste sogar seine engsten Mitarbeiter Silas und Timotheus musste er zurücklassen. Daran sehen wir, dass das wirklich eine ganz gefährliche Situation für ihn war. Und dann in Apostelgeschichte 17 lesen wir dann im Vers 14, da heißt es, da aber sandten die Brüder Paulus sogleich fort, bis an das Meer zu gehen. Weil Paulus war ja seither den Weg gegangen von Philippi nach Thessalonich und weiter nach Beröa auf der berühmten Via Egnatia. Das war praktisch eine Magistrale, eine Verbindung, die das Weströmische Reich mit dem Oströmischen Reich verband. Jetzt aber in Beröa hat diese Via Egnatia den kürzengeraden Weg mitten durchs Land genommen, um dort an die Adriatische Küste zu führen. Deshalb musste Paulus jetzt das Schiff nehmen. Und das Erste, was er praktisch von Athen sah, als praktisch das Schiff in die Hafeneinfahrt von Piräus hineinfuhr, das war oben auf der Akropolis, das ist die Oberstadt, die war aber voll mit Tempeln von den verschiedenen Göttern, belegt eine Felsenerhebung ca. 160 Meter hoch. Und auf dieser Akropolis, da stand eine Statue, 5,5 Meter groß, nämlich die Pallas Athene, die Göttin der Weisheit der Athener, aber auch die Namensgeberin der Stadt Athen. Und was man von ihr von Weitem schon sah, sie hatte eine goldglänzende Kopfbedeckung und einen goldenen Brustharnisch sah man weithin schon Kilometer weit voraus, und es war auch eine große Hilfe für die Seeleute, denn die Hafeneinfahrt nach Piräus war ziemlich schwierig durch die vorgelagerten Inseln. So haben sie sich an dieser in der Sonne spiegelnden Statue orientiert, um praktisch in den Hafen von Athen, also Piräus ist ja der Hafen von Athen, auch heute noch. Dann Rom war ja das militärische und das machtpolitische Zentrum des Römischen Reiches. Athen war das kulturelle und das spirituelle Zentrum im Römischen Reich. Und es ist erstaunlich, dass das war schon eine sehr hohe Kultur, die sie damals hatten, denn sie hat Auswirkungen sogar bis zu uns heute. Denn unsere Schüler in der Schule, die müssen den Lehrsatz des Pythagoras lernen, ja, oder den Winkel im Halbkreis des Tales, oder in der Physik die Auftriebsgesetze von Archimedes, ja, und sogar Hippokrates, der Arzt von damals, der hat die Grundlage gelegt für die systematische moderne Medizin. Grundsätze, die zum Teil auch heute noch gelten. Vorher war die Medizin mehr im okkulten, im spirituellen Bereich angesiedelt, aber er hat es wirklich schon, man könnte sagen, wissenschaftlich angegangen, nämlich die Ursache von Krankheiten, ihre Symptome und was dagegen hilft, das aufzuzeichnen. Und er hat auch ethische Voraussetzungen geschaffen, nämlich dass ein Arzt das Leben eines Menschen so lang schützen muss, solange er lebt und nicht den natürlichen Todes stirbt. Da hat übrigens auch, gibt's ja den Hippokratischen Eid, den viele unserer Ärzte früher, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, abgelegt haben, nämlich gerade diese ethischen Voraussetzungen, den Menschen so lange zu helfen, wie es überhaupt nur möglich ist. Unter anderem ganz explizit keine Abtreibung, hat er explizit in seinen Dokumenten hinterlassen. Ja, und sogar in unserem Sprachgebrauch heute ist von dieser Kultur etwas zu uns hängen geblieben, nämlich, wenn wir daran denken, möchte nur zwei Beispiele nennen, Demokratie setzt sich aus zwei Nomen zusammen, nämlich Demos, das ist das bürgerliche Volk, und Kratos ist die Herrschaft, also Demokratie, Herrschaft des Volkes. Oder ein anderer Begriff, den wir seit anderthalb Jahren alle kennen, Pandemie, setzt sich zusammen aus einer Präposition pan, die heißt überall, unter anderem hat noch andere Bedeutungen, und Demi steckt wieder das Wort Demos drin, das bürgerliche Volk. Das heißt also, eine Pandemie ist etwas, was das ganze Volk, was alles betrifft. Ja, und so kommen wir jetzt zu den Versen in Vers 16. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll Götzenbildern sah. Paulus, haben wir schon gehört, musste fliehen. Brüder, ortskundige Brüder haben ihn bis nach Athen begleitet. Seine engsten Mitarbeiter musste er zurücklassen. Und er hat dort in Athen auf sie gewartet. Aber was hat Paulus so erschüttert und erzürnt? Erregt, wie es hier im Wort heißt. Er war erschüttert, nicht weil er das nicht kannte, dass es so viele Götzen und sowas kannte oder gab, denn auch seine Heimatstadt Tarsus und auch die Stadt, die nicht weit davon entfernt ist, Ephesus, waren auch so kleine kulturellen Zentren der griechischen Götter und Kultur. Er kannte das zum Teil, aber es hat ihn trotzdem sehr erschüttert, erregt. Warum? weil es fast nichts anderes gab. An jeder Ecke war ein Götzenbild, ein Tempel. Es war alles voll. Und das hat ihn so erschüttert, nämlich, dass der alleinige und wahre und heilige Gott, der alles erschaffen hat, so beleidigt und so verunehrt wird. Dann weiter Vers 17. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade hinzukamen. Also Paulus suchte nach seiner Gewohnheit immer die Synagogen aus und unterredete sich dort mit den Juden. Denn sie kannten ja die Schriften und die Verheißungen Gottes. Sie hatten den Tanach, das ist das Alte Testament in Hebräisch, oder die Septuaginta, das ist das Alte Testament in griechischer Übersetzung. Und im Alten Testament gab es viele, viele Anknüpfungspunkte, um den Messias zu verkünden und auch daraus zu erkennen. Allein im Buch Jesaja wird 40 Mal im Neuen Testament wird das Buch Jesaja zitiert. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon hat sogar das Buch Jesaja als das fünfte Evangelium bezeichnet. Aber Paulus blieb nicht nur dort in der Synagoge oder bei denen, die hinzukamen, sondern er suchte auch die Philosophen auf, die epikürischen und die stoischen Philosophen. Dazu ging er auf die Agora. Die Agora war ein richtiger, großer Platz im Zentrum der Stadt, auch in anderen Städten, umhüllt oder umrahmt mit lauter Säulenhallen. Dort fand das öffentliche Leben statt, es wurde verkauft, es wurde gehandelt und es hatten dort auch die Philosophenschulen ihre Unterrichtungen an die Menschen oder an ihre Schüler. Zwei Richtungen, die Paulus hier aufführt, das sind die Epikäer und die Stoiker, die Epikurer. Die vermittelten ein Leben nach Lust und Freude und Laune des Menschen. Alles, was Freude macht, das soll der Mensch tun. Keine Angst vor dem Tod, denn der ist die Auflösung des Menschen. Alles ist vorbei. Die Stoiker, deren Namen kommt von den Säulenhallen. Die Säulen hießen ja Stoa oder die Säulenhallen. Ihre Vorstellung war, der Mensch hat sich in das Weltgeschehen, in das Geschehen um ihn herum einzuordnen, aber man ist dafür, ob man das tut oder nicht tut, ist man sich selbst verantwortlich. Das heißt, was wir auch kennen von Friedrich dem Großen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ja, das war so in etwa deren ihre Grundrichtung. Und beide Richtungen versuchten, durch menschliche Weisheit alle Dinge zu erklären. Aber der Apostel Paulus ließ sich dadurch nicht beeindrucken und sich auch nicht davon abhalten, ihnen die einzig gute Botschaft, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, auch ihnen zu verkünden. Denn Paulus wollte auch, was sie nicht taten, diesen wahren Gott ehren, auch wenn die äußeren Umstände alles andere als günstig waren. Die Lehren dieser Philosophen waren natürlich der krasse Gegensatz zu dem, was Paulus verkündigte. Sie griffen ihn an, ja, sie verspotteten ihn. Sie bezeichneten ihn als Schwätzer, aber eigentlich heißt dieses Wort, das da im Griechischen steht, Saatpicker. Das heißt, einer, der wie eine Krähe aus dem abgeernteten Acker noch die letzten Körner aufpickt. Andere sagten aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und das war Neues für sie, und sie, das haben wir ja gelesen im Text, sie haben sich an allem Unbekannten Neuen interessiert. Nämlich, Paulus verkündigte, dass es eine Auferstehung geben würde. Nicht die Auferstehung, die sie vage auch hatten, dass nur die Seele irgendwo hinkommt, sondern wir dürfen ja wissen, dass die Auferstehung, die der Herr Jesus uns verkündigt, dass das auch einmal die Auferstehung des Leibes sein wird. Das war ihnen völlig fremd. Und es waren große Widersprüche bei ihnen. Paulus musste aber auch hier sehr, sehr vorsichtig vorgehen, denn einer der größten Philosophen der Griechen, nämlich Sokrates, der wurde, weil er die Götter nicht richtig achtete, wurde er zum Tode verurteilt und er musste den Giftbecher selber austrinken. Weil aber einige dabei waren, die der Meinung waren, er verkündigt doch fremde Götter, die sie nicht kennen, so ergriffen sie den Paulus und führten ihn auf den Areopag. Und der Areopag ist ungefähr, ja, schätzungsweise 20 Meter hohe Felsen und davor ein sehr großer Platz. Und der Areopag wurde dazu benutzt, um die Gesetzesverkündigungen dort dem Volk mitzuteilen. Und es ist auch so, der Hohe Rat, so wie es bei den Juden der Sanhedrin war, der hieß auch Areopag, ja. Und der Ort war auch der Areopag, dieser Felsenhügel. Und dorthin schleppten sie Paulus. Nämlich, sie hatten Erwartungen, das lesen wir im Vers 20, denn du bringst etwas Fremdes für unsere Ohren, wir möchten nun wissen, was das sein mag. Ja, die Athener waren neugierig und jeder neuen Weisheit aufgeschlossen. Es war für sie ihr Weg zu weiterer Erkenntnis und Erkenntnis und Weisheit, menschliche Weisheit stand bei ihnen ganz hoch im Kurs. Aber alle menschliche Weisheit, das wissen wir aus dem Wort Gottes, ist Torheit. Denken wir an 1. Korinther 1, 20. Sie wollten aber trotzdem alles von der neuen Lehre des Paulus, die ihnen so fremd war, mehr erfahren. Dann Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Wir müssen uns das vorstellen, der Areopag war wie eine Kanzel und er konnte dort zu einer großen Volksmenge sprechen. Und er beginnt sehr, sehr vorsichtig. Eigentlich lobt er sie ein wenig, dass sie religiös sind. Den Göttern ergeben steht im Wort, aber eigentlich bedeutet dieses Wort, dass sie die Götter beachten. Und da können wir von Paulus schon an dieser Stelle einiges lernen. Denn er hatte hier keine Ansatzpunkte, wo er einsetzen konnte mit dem Evangelium, wie bei den Juden in der Synagoge, sondern er hat deshalb diesen einen Gott, den er gefunden hat, diese Statue, der wahre Gott, der Gott, der keine Bezeichnung, keinen Namen hat, darauf baut er jetzt auf. Das macht er zu seinem Ansatzpunkt und wir können wirklich davon Paulus sehr, sehr viel lernen, auch wenn wir das Evangelium verkündigen. Es gibt nach meiner Ansicht zwei Situationen. Eine Situation ist zum Beispiel, wenn man am Büchertisch steht und da kommt einer und man unterhält sich mit dem, kommt ins Gespräch und man weiß aber, den sehe ich wahrscheinlich nie mehr wieder. Dann ist es natürlich klar, dass man ihm das Evangelium, sage ich mal, in einem Aufwasch oder in einem Zug sagen muss. Am besten ist, man begleitet es mit einem Stoßgebet. Aber die andere Gelegenheit, die uns Gott schenkt, ist, dass wir Menschen um uns her haben, die wir immer wieder sehen, sind's Arbeitskollegen, sind's Nachbarn oder sonstige Menschen, da wäre das falsch, praktisch das Evangelium wie so ein Eimer über einen drüber zu leeren. Sondern da können wir von Paulus lernen, da muss man Ansatzpunkte finden. Und wir finden das Prinzip auch in der Bibel, nämlich in Matthäus 13 von dem vierfachen Ackerfeld. Der Same wird ausgesät, aber was macht der Bauer, bevor er den Samen aussät? Der Acker muss vorbereitet werden, der muss bearbeitet werden. Und das Gleiche sollten wir auch tun. Wir müssen die Menschen, die um uns herum sind, zunächst mal etwas näher kennenlernen, ihre Eigenheiten, was ihre Absichten oder was sie fesselt, herausfinden. Und dann können wir Ansatzpunkte finden, den Samen auszusäen, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes. Wenn wir das nämlich bei solchen machen, die um uns rum sind, da kann passieren, dass sie das nur einmal hören und dann ist der Fall für sie erledigt. Und wie beginnt jetzt Paulus? Was war sein Ansatzpunkt? Er beginnt mit dem, wer der allein wahre, der alleinige wahre ewige Gott ist. Und dabei holt er, und das ist die Vorbereitung des Ackerfeldes, seine Zuhörer auf dem Stand ab, auf dem sie sind. Paulus sagt es ja auch klar in 1. Korinther 9, Vers 20 und 22, möchte ich mal vorlesen. Ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass auch wir praktisch die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und das bedeutet, dass wir den Ackerboden vorbereiten, auf den dann die Saat des Wortes Gottes ausgesät wird. Ich muss sagen, persönlich habe ich das sehr viel von dem Schweizer Walter Mauerhofer gelernt. Es ist mal auch vielleicht interessant, der wird ja wenig bekannt sein, einmal von seinen Büchern eins zu lesen. Er bringt ja viele Beispiele, wie man Menschen abholen kann, dort wo sie gerade stehen. Paulus hatte, als er umherging, die vielen Götzen gesehen. Da stellt sich die Frage, warum sind eigentlich die Menschen religiös? Ich denke, die Antwort finden wir auch in der Bibel, nämlich in Prediger 3, Vers 11. Da heißt es, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen vermag. Und der Mensch hat dadurch, was Gott in sein Herz gelegt hat, eine Sehnsucht, nämlich nach Erfüllung. Erfüllung nach Ruhe, nach Frieden, nach Freude, welche aber diese nichtigen, toten Götzen nicht bieten können, sondern sie kann nur allein in Jesus Christus gefunden werden. Und die Athener hatten viele Götter, für jede Sache eigentlich einen. Ich möchte nur zwei Beispiele oder ein Beispiel nennen, das ja ein Stück weit auch man darüber schmunzeln kann. Der Hermes, er war der Götterbote. Deshalb fährt ja auch der Paketbote Hermes hier bei uns rum. Er war der Götterbote. Aber, und das ist jetzt das Ironische daran, er war gleichzeitig auch der Schutzgott für die Kaufleute und für die Diebe gleichzeitig. Das heißt, wenn die miteinander ein Problem hatten, konnte das auf dem kleinen Dienstweg erledigt werden. Ist also wirklich, ja, man muss sagen, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Und wir finden noch weiter, was Gott in der Schrift über solche Götzen denkt. Nämlich ein Beispiel, Psalm 115, die Verse 3 bis 8. Aber unser Gott ist in dem Himmel und alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, aber sie reden nicht. Augen haben sie, aber sie sehen nicht. Ohren haben sie, aber sie hören nicht. Und eine Nase haben sie und sie riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht, Füße, sie können nicht gehen, Keinen Laub geben sie mit ihrer Kehle, ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Und da möchte ich jetzt auch noch eine Stelle vorlesen aus Jesaja 44, weil ich finde, da sehen wir auch, mit welcher Ironie Gott die Götzen betrachtet. Jesaja 44, und da ist es mal lohnenswert, das ganze Kapitel 44 handelt über Götzen im Vergleich zu dem alleinigen wahren Gott. Und ich möchte lesen Jesaja 44 ab Vers 16. Muss ich vorher noch sagen, also der Mensch, der sich einen Gott machen will, der geht in den Wald, sägt sich ein Stück Holz raus. Dieses Stück Holz hat aber der wahre Gott wachsen lassen. Dann geht er her und bearbeitet es, macht ein Gebilde daraus. Und jetzt die Ironie, die Gott uns sagt in Jesaja 44 ab Vers 16. Die Hälfte davon hat er im Feuer verbrannt. Bei der Hälfte ist er Fleisch, brät seinen Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und spricht, ha, mir wird warm, ich spüre Feuer. Und das Übrige davon macht er zu seinem Gott, zu einem geschnitzten Bild. Er betet es an und wirft sich nieder und er betet zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Also ironischer kann man das wirklich nicht ausdrücken. Jetzt wird aber mancher sagen, aber wir sind doch aufgeklärte Menschen, das haben wir doch überhaupt nicht. Ich möchte da bloß an den Vortrag vom Simon erinnern, nämlich Götter des Herzens. Das gibt es für uns heute genauso. Das ist die Frage dann, was einem dann entgegnet wird, ja, darf man dann kein Hobby haben? Darf man nicht irgendwelche, was weiß ich, Münzen oder Briefmarken sammeln oder mal ein Fußballspiel ansehen und so weiter, was alles die Menschen gerne tun? Das kann man machen, aber es gibt in der Bibel eine klare Grenze, nämlich wenn das, was wir tun, und das ist ja auch in dem Vortrag vom Simon ganz klar herausgekommen, wenn wir das, was wir tun, wenn das an erster Stelle vor Gott steht, wenn wir dafür mehr Zeit aufwenden, wenn wir dafür mehr Geldmittel oder Sonstiges aufwenden, oder wenn wir, und das ist meistens steckt dahinter, unser eigenes Ich, wenn unser eigenes Ich den Platz in unserem Herzen einnimmt, den eigentlich der Herr Jesus einnehmen sollte, dann besteht die Gefahr, dass dies alles uns zum Götzen wird oder schon geworden ist. Der Herr Jesus sagt ja in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Und dann kommt Paulus zurück auf seinen Anknüpfungspunkt. Das lesen wir in Vers 23. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Ja, bei seinem Rundgang, in dem er hatte ja Zeit, er hat ja auf seine Mitarbeiter gewartet, die er zurücklassen musste, hat er alle die vielen Götzen gesehen, aber er fand auch einen Altar mit der Aufschrift, dem unbekannten Gott. War es vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie vielleicht einen unter den vielen vergessen hatten? Oder sogar das Eingeständnis, dass all die Götzenbilder, ihre anderen Götter, die tiefe und die unerfüllte Sehnsucht, die Gott in ihr Herz gelegt hat, nicht erfüllen konnten. Paulus greift dies jetzt auf, einen Gott, den sie überhaupt nicht kannten. Und dann sagt er in Vers 24, der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, gemacht hat, dieser, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht hat. Also der Anknüpfungspunkt, den Paulus durch diesen unbekannten Gott geschenkt bekommen hat, den benutzt er jetzt, um praktisch, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Ich denke auch sehr, ich komme auch da immer wieder auf das Buch Jesaja zurück, zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 12 lesen wir, es gibt noch viele andere Stellen in der Bibel, wo das bezeugt wird. In Jesaja 45, Vers 12 spricht Gott, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen, meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Und dieser Gott, der alles geschaffen hat, der wohnt auch nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht wurden, wie die griechischen Gottheiten. Er braucht das alles nicht, weil er über allem steht. Dann Vers 25, noch wird er von Menschenhänden bedient, als er noch etwas nötig habe, der selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott ist nicht auf den Menschen angewiesen, die ihn etwas darbringen oder ihn bedienen könnten. Er ist nicht darauf angewiesen, weil er der Ursprung von allem Leben und Odem und von allem anderen ist. Das war natürlich eine so gewaltige Entgegnung zu den Philosophen der Stoiker, wo der Mensch sich dem Kosmos einzuordnen habe. Nämlich auch der Verstand wurde von Gott den Menschen gegeben, damit sie die ewige Kraft und die Göttlichkeit ihres Schöpfers erkennen. So lesen wir in Römer 1, Vers 20. Und die Unwissenheit dieser Weisen bestätigt, dass die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte. So steht es in 1. Korinther 1, Vers 21. Im Gegensatz zu ihren Götzen zeigt Paulus auf, dass wir dem wahren, lebendigen Gott nicht gleichgültig sind. Denn er hört uns, er sieht uns und er redet zu uns. Nämlich, er redet zu uns durch die Bibel, durch sein Wort. Dieser Gott, den Paulus hier verkündigt, ist der alleinige, allmächtige Gott und ist mit ihren Göttern in keinerlei Weise zu vergleichen. Dann kommt noch ein härterer Schlag auf die Athener zu, nämlich im Vers 26. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Paulus fährt jetzt fort und erklärt, dass alle Menschen aus einem Blut sind, nämlich aus dem Blut Adams. Das war ein weiterer Schlag für ihre Überheblichkeit und den Stolz der Athener, dass sie aus demselben Schöpfungsakt hervorgegangen sein sollten, wie alle anderen Menschen auch, um die Erde zu bevölkern und zu bewahren. Aber Gott hat diese Menschen auch zu einem bestimmten Zweck geschaffen, nämlich, das lesen wir in Vers 27, nämlich damit sie Gott suchen, obwohl sie ihn ertasten und finden möchten, obgleich er nicht fern von einem jeden von uns ist. Das heißt, auch ihre Existenz hängt von diesem ihnen unbekannten Gott ab. In Jesaja 55, Vers 6 lesen wir, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Er zeigt hier, dass ihre Weisheiten, auf die sie so stolz waren, dass er auch die kannte, diese aber gegen den alleinigen und ewigen Gott Torheiten sind. Erfindung der Menschen, tote Materie, wenn auch mitunter kunstvoll gestaltet. Die Schlussfolgerung von Paulus muss jetzt auch für die Athener logisch sein. Denn da die Menschen von einem lebendigen Gott geschaffen sind, kann dieser Gott kein von Menschen gemachtes Kunstwerk sein. Das war für die Athener jetzt eine gewaltige Offenbarung und auch wenn sie darüber nachgedacht haben, in ihrer Logik, das haben sie ja immer sehr hervorgehoben, dann hätten sie zum Nachdenken kommen müssen, dass diese alle ihre vielen Götter und Götzen, nämlich dass dies, was Paulus verkündigte, absolut in Frage stellte. Denn auch die Athener hatte Gott dazu bestimmt, dass sie Gott suchen. Gott ist durch seine Selbstoffenbarung nicht so fern auch von allen Menschen, auch heute nicht so fern von allen Ungläubigen, dass man ihn nicht erkennen und finden könnte. Dann zitiert er, und Paulus hat sich da ausgekannt, nämlich, hab's ja schon erwähnt, durch seine Heimatstadt Tarsus, in Vers 28, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Deshalb fährt jetzt Paulus in Vers 29 weiter, da wir nun sein Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein oder einem Gebilde des Menschen gleich sei. Denn der Gott, den Paulus verkündigt, ist gütig, nämlich Gott lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Sehen wir auch in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 45, aber Paulus schreibt es in Apostelgeschichte 14 noch ausführlicher, nämlich in den Versen 15 bis 17. Wir verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. So, in Vers 30, nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle und überall Buße tun sollen. Denn dieser allmächtige Gott ist gütig. Aber was bedeutet der Vers, nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat? Bedeutet es, dass Gott über Sünde hinweggeht, dass er die übersieht? Nein, das sagt die Schrift nicht. Zum Beispiel schon in 3. Mose 4 musste der Israelit, wenn er eine Sünde unwissentlich getan hat oder überhaupt nicht wusste, musste er dafür opfern. Und es wird auch nochmal im 4. Mose, Kapitel 15, wird es nochmal aufgegriffen. Und da wird ganz klar gezeigt, dass Gott gnädig ist und barmherzig und langmütig. Er übersieht nicht die Sünde, aber er zieht den Menschen durch seine Langmut nicht sofort zur Rechenschaft. Nur, und das sehen wir auch in der Bibel, zum Beispiel als die rote Kora gegen Mose und Aaron meutert, er übersieht es nicht, also ist nicht langmütig und gütig und geduldig, wenn die Sünde mit erhobener Hand getan wird, das heißt wissentlich gegen Gott. Dann greift Gott sofort ein. Die Athener, sie haben jetzt durch die Verkündigung von Paulus die Erkenntnis und damit haben sie keine Ausrede mehr. Und zu beachten ist es in dem Vers 30, er gebietet jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Es ist also nicht in deren Beliebigkeit, Buße zu tun, sondern Gott gebietet es, weil sie jetzt das wissen, was der Wille Gottes ist. Jetzt stehen sie in der Verantwortung. Und es ist nicht umsonst, dass im Hebräerbrief zweimal der Psalm 95 zitiert wird, nämlich heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Dann fährt Paulus fort in Vers 31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Buße ist, sein sündiges Leben vor dem heiligen und gerechten und ewigen Gott einzugestehen, verbunden natürlich mit einem Sinneswandel. Wir dürfen auch nicht, wenn wir die Vergebung Gottes, wenn wir die suchen, aber auch nicht in der Sünde verharren, sondern es ist verbunden, Buße, mit einem Sinneswandel, völliges Umdenken und völliges Umkehren. Nachdem, ja, wie wir gehört haben, Gott alles geschaffen hat, der Urheber des Lebens, so hat er auch das Recht, den Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Er hat alle, wie wir hier sind, die wir werden einmal von Gott zur Verantwortung gezogen. Er wird aber der gerechte Richter sein, und dazu hat er einen Mann bestimmt, nämlich Jesus Christus. Können wir auch nachlesen, wo der Herr Jesus selber sagt, ihm ist alles Gericht übergeben in Johannes 5, Vers 22. Und der Beweis dafür ist, er wurde von den Toten auferweckt. Der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Der Herr Jesus ist für unsere Sünden, hat er bezahlt. Er war sündlos. Er war rein und gerecht. Deshalb hatte der Tod, die schärfste Waffe übrigens Satans, hat er die zunichte gemacht. Er wurde von den Toten auferweckt. In Johannes 11, Vers 25 und 26 sagt ja der Herr Jesus zu der Martha: Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Also die Auferstehung, die uns die Bibel zeigt, ist nicht eine Auferstehung, wie wir sie aussehen, zum Beispiel bei Lazarus, der aus dem Tod herausgerufen wurde, aber er ist wieder gestorben. Nein, die Auferstehung, die der Herr Jesus meint und die er uns verheißen hat, das ist nicht nur eine Auferstehung aus den Toten, sondern es ist auch eine Auferstehung zum Leben. Eine wichtige oder die wichtige Säule des Evangeliums. Denn im 1. Korinther 15, Vers 17 heißt es ja: Wenn aber der Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Dann Vers 32, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Die Auferstehung von den Toten, und zwar auch die Auferstehung, eine leibliche Auferstehung, war für die Athener eine weitere Herausforderung. Sie stand völlig im Gegensatz zu der Lehre ihrer Philosophen. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, das hat noch Zeit, das können wir später noch, können wir auf die Stimme Gottes hören. Da gibt es in der Bibel Beispiele, nämlich in der Apostelgeschichte 26, als Paulus ein Zeugnis gibt für den König Agrippa. Da sagt er zu ihm, du hast mich bald hast du mich auch zum Christen gemacht, ich möchte dich später noch einmal hören. Dieses später hat wahrscheinlich nie stattgefunden. Das heißt, es ist wirklich so, heute, wenn wir seine Stimme hören, so verhärten wir unsere Herzen nicht. Denn es liegt allein in der Hand Gottes, ob wir nochmal eine Gelegenheit bekommen, das Wort Gottes nochmal zu hören. Luther hat es sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, die lange Bank, also auf die man was schieben kann, das ist des Satans liebstes Möbelstück. Und halb ergriffen, es gibt viele Menschen, die sind vom Evangelium, habe ich selber schon erlebt, ergriffen, aber sie kommen nicht so weit, dass sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und da ist es halt so, halb ergriffen ist trotzdem ganz verloren. Und wir sehen hier wieder auch drei Reaktionen, nämlich in den Versen 33 und 34. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen war auch Dionysus, war der Areopagit, also das heißt, es war einer von dem Hohen Rat. Ich habe ja das erklärt, dass der Areopag nicht nur der Ort war, wo die Dinge verkündigt wurden, sondern es war auch die Versammlung, wie bei den Juden, der Sanhedrin. Also wir sehen drei Reaktionen. Die erste Reaktion ist Ablehnung und Spott, wenn wir da an die Himmelreichsgleichnisse vom Herrn Jesus denken. Die Vögel fraßen den Samen auf. Dann gibt es die Zögernden, die Unentschlossenen, die es hörten, aber es auf das Steinige und unter die Dornen fiel. Es fasste keine Wurzeln. Und dann gibt es die Glaubenden, da heißt es dort, anderes fiel aber auf die gute Erde und gab Frucht. Und die gute Erde, das habe ich ja vorher gesagt, wenn wir Menschen dauernd um uns herum haben, die gute Erde aufzubereiten, das ist unsere Verantwortung. Denn auch in 1. Korinther 1, 22 steht ja, weil sowohl Juden Zeichen fordern, als auch die Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Ich möchte jetzt das nochmal zusammenfassen. Gott hat in jeden Menschen die Ewigkeit hineingelegt. Es entsteht dadurch bei den Menschen eine Sehnsucht nach Erfüllung. Der natürliche religiöse Mensch schafft sich die Erfüllung selbst, nämlich durch das, was ihm am liebsten ist, seine Hobbys oder sein man kann auch in der Arbeit, die Arbeit kann einem auch zum Götzen werden. Da sucht der Mensch seine Erfüllung durch sich selbst, nämlich durch Selbstgerechtigkeit, eigene Werke, Selbstliebe, menschliche Weisheit, durch Philosophien gibt's heute natürlich auch noch, ja, und eigene Göttergötzen. Diese aber sind alle nichtig. Den einzigen Weg, den es gibt, für die Seele Ruhe und Frieden zu finden, ist nur in Jesus Christus. Und wir sehen ja, Götzen gibt es auch heute noch, nämlich alles, was bei dir an und mir an oberster Stelle stehen würde. Und alles andere Gott und der Herr Jesus in den Hintergrund drängen würde. Menschen, denen wir das Evangelium verkündigen, müssen wir wie Paulus dort abholen, wo sie stehen. Auf die Verkündigung des Evangeliums gibt es drei verschiedene Reaktionen. Glauben und Buße, oberflächliches Aufnehmen und völlige Ablehnung. Und wo die Gnade Gottes wirksam ist, das darf uns nicht schrecken, wird auch immer der Widersacher entgegenhandeln. Wir dürfen uns aber dadurch niemals entmutigen lassen. Paulus hat sich nie entmutigen lassen. Ich denke da an eine Geschichte, an der Apostelgeschichte, als sie ihn sogar aus der Stadt hinausführten und steinigten, wo ist Paulus wieder hingegangen, er ist sofort wieder in die Stadt zurückgegangen. Ja, wir dürfen uns niemals entmutigen lassen. Der Herr Jesus hat die Ursache der Trennung von Gott beseitigt, nämlich unsere Sünde. Und der Herr hat die stärkste Waffe des Satans besiegt, nämlich den Tod. Und wir müssen uns alle einmal vor Gott verantworten. Die Entscheidung für Jesus nicht aufschieben, denn es gibt ein zu spät. Und immer wieder können wir dann nur sagen, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn die Weisheit und Macht sind sein. Amen.